Hallo und willkommen zurück zu Borgert spricht. Diesmal schon wieder mit Ferdi Östen.
Michael, kannst du nicht mal irgendwie ein paar andere Sprecher da irgendwie... Ne?
Man hat eh das Gefühl, Ferdi tritt hier in irgendeiner Form in jeder zweiten Folge des Podcasts auf. Jetzt aber nochmal so richtig offiziell. Die Premiere der 5. Staffel von Borgert spricht. Schon wieder mit Ferdi Östen.
Red mit mir, red mit mir, red mit mir, red mit mir. Hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Man verbindet ja Ferdi schon so ein bisschen mit diesem Podcast hier, weil man irgendwie denkt, du bist so omnipräsent. Du wirst immer nämlich immer wieder erwähnt irgendwie.
Mhm.
Was aber auch nur immer lobenswerte Bemerkungen sind von KollegInnen.
Ja, dann hast du rausgeschnitten.
Da kommt das Best-of am Ende. Wenn ich dann die Trauerrede auf deiner Beerdigung halte, hören Sie sich
einfach
das mal an.
Das laufen.
Und ich
drei Stunden Band.
Stumm dahinter.
Und eine Freudenträne rinnt deine Wange entlang. Ach toll. Nee, ja, schön wieder hier zu sein.
Obwohl du ja wirklich einfach nur zweimal auch selber hier warst, ne?
Ist genau, ich war so? Zweimal hier, aber euer Summer Memory Special.
Da warst du irgendwie im Geiste mit dabei.
Genau.
Ne? Ja, ich hatte nur vier Mikrofone.
Und das, was du halt gerade gesagt hast, also mir kam dann auch über KollegInnen zu Ohren, wie oft hier mein Name fällt. Oder du hast es mir ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Und ich habe ja viele der Folgen auch gehört und war dann selber immer so, was? Wieso?
Wie kommt ihr denn jetzt auf mich?
Ja, die Folge ist fast vorbei und im letzten Satz noch so, ja, hier der Ferdi. So, hä? Okay, cool, danke.
Ach, weißt du noch unser F-Claudings?
Ja.
Das war ja auch noch deiner Episode, das habe ich eben nochmal, haben wir eben hier Backstage noch besprochen. Unsere erste Episode war ja wirklich auch mehr oder weniger unser Kennenlernen vor 4 Jahren irgendwie. Und seither ist ja so viel Blödsinn passiert. Unter anderem diese Story mit den Fs. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht
mehr. Ja, ich habe gerade auch überlegt, wie beschreibt man es? Also bei Splendid fehlte, glaube ich, ein Buchstabe.
Genau, fehlte bei denen an der
Splendid Films, Splendid Films oder so.
Ja, ja,
irgendwie so, kann das sein?
Film und Fernsehen oder
so. Ja, irgendwas und es fehlte ein F und dann hast du mich einfach...
Also an deren Häuserwand,
ne, ja, muss man sagen. Ja, dann hast du mich da... In deiner Story bei Insta, glaube ich, dann des Raubes, des Clowns, des Fs bezichtigt.
Hat dann so weite Züge genommen, dass irgendwie Louis noch mit drin war,
genau.
Plötzlich. Carsten war auch noch mit drin von Reigns, der irgendwie seine Tasse abgeklebt hat, dass da irgendwas drauf stand mit F.
Ja, ja, und es waren noch zwei, drei, glaube ich, die dann geschrieben hatten und sich eingemischt haben. Ja.
Und ich glaube, ich hatte dann auch mal einen Flyer oder so gemacht, so ein Wanted-Schild,
ja,
das hing dann auch lange bei. Das hing dann lange bei Splendid an der Wand.
Ja.
Spricht meist schon auf die 3 oder so, hatte ich noch drauf geschrieben,
genau,
als besondere Merkmale.
Ja.
Wo nimmst du denn deine Disziplin her und deine Motivation, so fleißig in deinen Beruf reinzugehen und dich da reinzuarbeiten und vorzupreschen, wenn du weißt, was ich meine?
Ja, aber ich habe keine Antwort.
Also, Nee, weil ich erinnere mich, lass mich kurz aufrollen, das erste Gespräch, was wir hatten, ich habe kurz nochmal reingehört, um nochmal zu hören, wie haben wir da so miteinander gesprochen und so, und da hatten wir so ein bisschen unsere Parallelen verglichen der eher erfolglosen Schullaufbahnkarriere, dass wir auch so ein bisschen vielleicht mit Faulheit und ist mir egal und Schnurzpiep und so,
nicht Schauspielschule, du bist
nee, genau da.
Ja.
So, und dann bist du aber doch wirklich jemand, der, also... Ja. Wenn ich dich sehe und wenn ich von dir lese oder sehe, dann weiß ich, das ist jemand, und ich höre es ja auch nur von den KollegInnen, du bist fleißig, du bist vor allen Dingen, du bist freundlich und nett und hübsch und klasse und sehr talentiert, aber du sagst auch nicht, ich nehme die Sache ernst und wenn dir jemand einen Tipp gibt, hey, melde dich doch mal da, ja, dann mache ich das auch. Und dann ist so, ja, mal gucken oder so, weißt du? Und das ist ja auch sehr beachtlich.
Danke. Okay. Erstmal möchte ich an dieser Stelle dir danken, Borger. Ich glaube, es war in der Schule aber auch schon so, wenn mich was interessiert hat, dann konnte ich dafür brennen. Mhm. Nur hatte ich das Gefühl, dass ich in der Schule sehr viel lernen musste, was mich halt so überhaupt nicht interessiert. Und dann brenne ich dafür halt nicht, sondern dann geht das Feuer an mit, wer, warum? Also gegengehen, wieso? Und das brauche ich eh nicht. Und Und dann habe ich ja die Schule abgebrochen, das hatte ich ja schon erzählt, und habe aber dann gesagt, okay, dann ziehe ich die Schauspielschule aber komplett durch. Und das habe ich mir, glaube ich, selber als Mantra gesetzt vorher. Und das ist dann irgendwie auch, glaube ich, geblieben. Und das ist halt etwas, was ich liebe, was ich mache oder wenn ich es machen darf. Also sei es als Sprecher arbeiten, als Schauspieler vor der Kamera oder sowas. Ich sehe das immer noch als Privileg auch an, das machen zu können, zu dürfen, was ich liebe. Und ich sehe es ja auch um mich rum, nicht jeder davon kann leben. Ich kenne das selber, dass es manchmal super schwer ist und dann guckt man auf den Kontostand und denkt, so, oder stellt es in Frage, warum mache ich das? Und dann gibt es halt Zeiten, wie jetzt die letzten 2 Jahre durch die WAPO, die ich drehen durfte, wo ich weiß, okay, ich muss mir jetzt gerade mal keine Sorgen machen, finanziell irgendwie, kann ich mir das leisten oder nicht, diesen Beruf auszuüben.
Würdest du das bei dir so ein bisschen bezeichnen, karrieremäßig als self-made?
Ja, hat gedauert, dass ich das jetzt so sagen würde, ja, weil jetzt genau wie du mir gerade spiegelst, was ich denn eigentlich alles gemacht habe oder nicht. Und vorher war ich damit immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich das nicht so raushängen lassen wollte im Sinne von, ja, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Aber klar, das baut ja aufeinander auf und es sind halt genau diese Sachen. Du oder irgendein Kollege, Kollegin gibt mir einen Tipp mit, melde dich doch mal da, ja, dann mache ich das. Und nicht in 3 Monaten oder sowas im besten Fall, sondern dann, gut, dann setze ich mich morgen ran, gucke meine Demos durch, mache diese Seite wieder fit, also dass alles aktuell ist und dann geht das halt raus. Mhm. So. Weil ich kann ja nichts verlieren. Also ich arbeite ja nicht für das Studio. Also melde ich mich bei dem Studio und wenn sie sich nicht melden, dann arbeite ich halt immer noch nicht für die. Aber im besten Fall gibt es halt ein Ja.
Und nein, hast du. Manche haben natürlich eher so ein bisschen das Problem damit, dass sie sagen, dieses, nee, ich bin da noch nicht bereit dafür. Also nicht nur nicht von wegen, nee, prokrastinieren, was du heute kannst besorgen, mach vielleicht morgen oder übermorgen oder gar nicht, sondern nee, meine Demos, da brauche ich noch was Feineres für.
Ja, dann mach's halt. Also, ja, okay. Das klingt, Entschuldigung, vielleicht nee, ein bisschen arrogant.
Wie heißen die Jungs, Fred und Bobby oder euer Film? Ne?
Du hast Speck halt und Bobby.
Einen eigenen Kurzfilm gemacht. Keine Demo gehabt, mache ich einen eigenen Kurzfilm. Ne?
Ja, genau. Ja. Also das klingt jetzt sehr forsch und ich weiß, dass da manche Menschen vielleicht auch nicht so versiert sind mit der Technik dann und dann mehr Hilfe brauchen, weil dann brauchen sie auf jeden Fall jemanden für einen Schnitt oder sowas. Aber ich glaube, das ist ja alles trotzdem machbar und du kannst vieles einfach lösen. Also du musst ja nicht, was weiß ich, einen Bankraub machen, der dann wirklich in der Bank gedreht wird, wo du noch einen riesen Safe-Tür hast oder sowas, dann verkleiner ist halt. Dann ist es halt ein Raub in einem Wohnzimmer, an einem Wohnzimmer-Safe. Den musst du ja nicht mal zeigen. Der kann ja auch hinter der Schranktür sein. Mhm. So, also du kannst ja die Story oder das, was du erzählen willst, trotzdem erzählen. Keine Ahnung, machen ist es dann halt. Also da, wo die Frage herkommt, wo ist die Energie her? Manchmal hänge ich auch durch. Ich glaube, das kriegt man halt nicht so oft mit, weil ich das dann nicht so raushängen lasse, aber klar, kriege ich auch nicht immer meinen Hintern hoch.
Beim Sprechen ist es ja im Gegensatz zum Schauspiel noch ein bisschen anders, dass man in manchen Studios ja auch theoretisch ohne irgendwas mal anrufen könnte. Ne? Man kann ja einfach anrufen und sagen, hey, hier bin ich und guck mal, das, was ich gerade hier darbiete, ist meine Stimme, wollt ihr mich mal zum Casting einladen?
Das ist ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Also das kenne ich auch und das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwem geraten, einfach mal anrufen, nachfragen oder so. Aber ich wüsste nicht, dass ich das bei einem Studio bisher gemacht habe. Ich habe das, glaube ich, alles per E-Mail gelöst. Aber zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, von wegen, bin ich denn schon so weit oder genügt das, was ich mitbringe, genüge ich, genügt meine Kunst? Das hatten wir, glaube ich, in so einem Nebensatz gerade mal. Das Thema hatte ich nämlich jetzt lustigerweise gestern noch mit einem Kumpel und ich versuche da auch da nicht zu viel drüber nachzudenken, weil ich bin jetzt auch in dem Beruf seit 2013, also da Ende 2012 habe ich die Ausbildung beendet, genau.
Das ist so ein schwimmendes Ding bei mir auch, ne? Man kann nicht sagen, ab Tag X war das.
Ja, genau, aber wenn die Ausbildung fertig war, das war dann halt seit 2013, bin ich halt dann professionell im Beruf unterwegs. Mhm. Und seitdem habe ich halt gearbeitet und gelernt und gemacht und getan. Und natürlich gibt es Felder, wo ich mich irgendwie wohler fühle und andere, wo ich mich vielleicht noch unsicherer fühle. Aber grundsätzlich erstmal, also worauf soll ich noch wie lange warten? Und da ging es dann auch um die Regie. Der fragte mich nämlich, ob ich auch Regie machen würde. Und das ist ein Ding, wo ich sage, irgendwo ja. Aber wenn es jetzt um ein großes Filmprojekt geht, dann bin ich immer noch mit so einer angezogenen Handbremse unterwegs, weil ich denke, okay, das ist so ein Riesenfeld, wo ich noch nicht ganz durchblicke, was wären alles meine Aufgaben. Dann kommt die Produktion, dann kommt aber hier noch irgendwer und dann der. Und wer ist jetzt das? Das ist von der Redaktion. Okay, was will der? Was muss ich bei ihm machen? Und da habe ich das Gefühl, diesen Raum gäbe es nicht. Aber das ist vielleicht auch falsch. Weiß ich nicht. Ich habe es ja noch nicht probiert. Aber das ist so das Einzige, wo ich das gerade noch habe, wo ich sage, keine Ahnung, weil ich die Spielregeln nicht überblicken kann.
Aha.
Bei allem anderen würde ich sagen, doch, ich habe einen Plan, wie es funktioniert. So im großen Ganzen, also.
Ja, das ist ja bei, du redest jetzt von tatsächlich Film, ja?
Ja, also, genau.
Da ist es ja häufig so, dass man eher dann doch so mit einem Team zusammenarbeitet, ne, die dann sich gegenseitig helfen, den Überblick zu verschaffen. Ne?
Ja, genau.
Es wird ja nicht passieren, dass es losgeht und du sagst, ach, erster Drehtag, ich habe ja gar kein Licht gebucht. Ne, das wäre ja schon, irgendwem wird das ja auffallen auf dem Weg dahin. Ne?
Ja, aber klar, was ist aber da jetzt so alles die Aufgabe des Filmregisseurs und was nicht? Also wo fängt es an, wo hört es auf, wo ist es die Produktion? Da habe ich nur vom inneren Gefühl so das Ding von, okay, ich glaube, ich müsste das einmal noch mehr überblicken, bevor ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt an eine Produktion ran und sage, hier, ich würde übrigens auch Regie führen. Aber reines Regieführen an sich, davor habe ich jetzt nicht so die Angst.
Mhm.
Aber es ist nur, dass ich beim Film, großen Film, jetzt irgendwie noch keine Ahnung hätte, wo ich ansetze, wo ich anfange.
Wie schätzt du denn deine Entwicklung ein seit unserem letzten oder seit unserem ersten Gespräch hier 2020 in etwa? Da warst du gerade kurz vorm Dreh für Traumschiff.
Ja.
Und deine Entwicklung seither so. Also, weil ich sehe dich auf dem total aufsteigenden, blühenden Ast. Deswegen, ich finde es total, ich freue mich immer total, wenn ich sehe, was du alles machst und gönne dir das wirklich total von Herzen und bin da immer sehr, sehr glücklich drüber. Deswegen eingangs die Lobhudelei. Aber wie würdest du vielleicht so den Zeitraum beschreiben? Ist da, ich meine, ich kenne dich erst seitdem, deswegen sieht das für mich aus, wow, Traumschiff, Wapo. Für mich wirkt es eben, als hättest du in den letzten 4 Jahren so einen riesengroßen Sprung gemacht. Ist das, wirkt das nur so, weil ich dich erst seitdem kenne? Oder glaub, wie schätzt du deine Entwicklung seither ein? Und ohne da jetzt, keiner wird jetzt sagen, oh, der eingebildete Idiot.
Also es hat sich super viel getan in den 4 Jahren, keine Frage. Und ja, also allein die Wapo ist halt ein großes Ding, einfach so für mich.
Erzähl kurz, was das ist
für. Also die Wasserschutzpolizei Elbe, da spiele ich ja einen der Hauptkommissare, den Moritz Kretschmer. Genau. Und wir haben jetzt 2 Staffeln gedreht. Die 1. Staffel wurde ausgestrahlt, war sehr erfolgreich, war, glaube ich, sogar die erfolgreichste Wapo-Staffel bislang. Es gibt 4, also es gibt noch Berlin, Bodensee und Duisburg. Und die 2. ist gedreht worden letztes Jahr, die ist aber noch nicht ausgestrahlt worden. Ich weiß auch noch gar nicht, wann die ausgestrahlt wird. Ob es dann weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Das wäre im besten Fall dann nächstes Jahr. Aber das ist natürlich großartig, weil klar, es gibt den finanziellen Aspekt, aber es gibt auch einfach den Aspekt, ich durfte arbeiten und zwar ziemlich viel. Und das schult halt ungemein, irgendwie mal so viele Drehtage hintereinander haben zu können. Das
ist eine ARD-Produktion?
Genau, ja. MDR und ARD. Und das ist ein großes, großes Glück. Und irgendwie habe ich dann noch, was habe ich noch gedreht? In aller Freundschaft war, glaube ich, noch dazwischen. Habe ich jetzt für einen WDR-Film drehen können. War nur eine kleine Rolle, aber der hat jetzt Premiere beim Filmfest in München. Und das sind mehr Sachen einfach geworden und passiert. Großer Spaß ist auch ein Fall für die Erdmännchen. Kennst du das?
Ja, ja,
diese Handpuppen. Mhm. Jan-Henry, großartig, durfte ich auch zweimal machen.
Ja, doch,
hatte
ich dir, glaube ich, meine SMS geschickt, dass ich eine Folge gesucht hatte, wo du mit dabei warst in der Mediathek für meinen Sohn. Ja,
es sind 2 Folgen mittlerweile, in denen ich ja mitmachen durfte. Und das ist sehr, sehr cool. Ja, und das hat sich definitiv bewegt. Ich habe ja vorher gar nicht so viel gedreht. Ich wollte ja immer drehen. Und, aber auch da ist es so, jetzt 2. Staffel gedreht und jetzt gerade oder Anfang des Jahres war dann so, ja, also viel los ist jetzt gerade nicht, sei es im Sprecherbereich oder beim Drehen. Theater kümmere ich mich gerade nicht drum, also habe ich gerade kein Interesse dran.
Warum? Auch aus Angst vielleicht, dass du dir was verbauen könntest?
Also mittlerweile ist es sogar eher wieder so, dass ich sagen würde, auch wäre mal wieder lustig für einen Stückvertrag irgendwas zu machen oder sowas, weil das schon schön ist, dieses Live-Feeling auch zu haben. Aber ich hatte so ein bisschen die Nase voll vom Theater und wie das je nachdem da abläuft mit so alteingesessenen Hierarchien und dann wird von oben nach unten getreten, dann gibt es irgendwelche Befindlichkeiten, dann darfst du dich nicht weiter als 30 Kilometer vom Theater entfernen, ohne dass das bewilligt wurde. Und
wow.
Ja, ja.
Junge, ja.
Das ist halt
klingelt
so,
dein Sender am Schienbein unten.
Ja, ja, bing, bing, bing. Ja, ja. Und also ich meine, da ändert sich zum Glück auch einiges oder hat sich auch über die Jahre geändert, auch die Bezahlung, aber da gab es schon so ein paar Dinge, wo ich dachte so, ey, nee, also brauche ich gerade wirklich nicht. Long story short, da hat sich vieles getan. Da ist immer noch Luft nach oben, da arbeite ich halt stets weiter dran, sodass ich halt irgendwie noch mehr Kontakte knüpfen kann, noch Chancen ausarbeiten kann, dass ich besser werde in dem, was ich tue. Und ja.
Wie läuft das bei dem Wapo-Ding ab? Erzähl doch davon mal ein bisschen von. Du bist da einer der Polizisten?
Genau, wir sind ein Hauptteam von 4 Darstellern, sag ich mal. Also das Polizeiteam nenne ich es mal jetzt. Und noch eine hier von der Gerichtsmedizin, Die sind so die beständigen Charaktere, genau. Und dann haben wir einen Haufen Gäste, die dazukommen, mit denen wir dann halt einzelne Episoden, also Geschichten erzählen.
Und wie läuft das ab? Ihr bekommt dann du bekommst gesagt, hey, wir drehen eine neue Staffel, direkt Bams, hier sind alle Skripte, oder wie geht da die Produktion so voran? Das würde mich mal interessieren. Was du erzählen darfst.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da richtig anfange. Aber okay, also ich hatte diese Casting-Anfrage, dann das Kennenlernen, dann kam halt irgendwann, okay, du bist genommen, großartig, yeah. Dann gab es die Bücher, dann hat man sich getroffen für eine Leseprobe für die ersten 4 Folgen. Also man dreht in 2 Blöcken a 4 Folgen. Also eine Staffel hat dann demnach 8 Episoden. Und dann liest man die und dann geht es eigentlich schon fast ans Drehen. Und dann hat man das abgedreht. In der Zwischenzeit haben wir dann die zweiten 4 Bücher bekommen und haben zwischen den Blöcken dann die Leseprobe für die zweiten, also für den zweiten Block gemacht. Und dann werden die wieder gedreht, genau.
Leseproben ist wirklich so, wie ich kenne es nur von amerikanischen YouTube-Videos, die Table Reads. Man sitzt zusammen in einem Konferenzraum und liest einfach so ein bisschen die Episode durch quasi.
Genau,
man
spielt die komplette Episode wird dann mal, ja, vielleicht relativ kunstfrei noch gelesen. Und das ist für den Regisseur oder die Regisseurin dann auch schon mal, dass die uns schon mal hören und kennenlernen natürlich, als auch, dass wir alle Fragen klären können. Weil es kann auch sein, dass da halt irgendwelche Sätze drin stehen, wo ich dann sage, so, das würde Moritz aber nicht sagen.
Ah,
oder,
okay, schön.
Oder beim Lesen fällt dann auf, dass die Kollegin irgendwie seit 13 irgendwie kein einziges Wort gesagt hat, aber immer dabei steht und dann, ja, hier, dann nimm mal den Satz von mir und dann geben wir den Satz da drüben wieder mir oder sowas.
Oder sag kurz, ich gehe mal Pommes holen, da kannst du
aus dem Genau, Bild also dann, ob man sich aus einem Bild mal rausstreicht oder drin bleibt oder keine Ahnung, man geht dann halt einfach so Fragezeichen durch, was kann man verbessern und nicht. Und das ist ganz cool, weil die Autoren sind auch dabei und das ist immer ein sehr offenes Gespräch. Und
wie sah denn die Verbindung mit den Autoren aus jetzt bezüglich deines Charakters oder bezüglich so eines Seriencharakters überhaupt, dass du sagst, dass wenn du gerade sagst, dass du mal einlenken würdest, sagen, das würde mein Moritz nicht sagen.
Ja, aber das ist ja erst auch jetzt seit der zweiten Staffel, würde ich so sagen, weil bei der ersten, ich hatte keine Ahnung, so, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, wie viel sagt man, wie wenig sagt man, ne, ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich so viel drehen durfte. Und die haben ja was geschrieben und dann gehe ich ja erstmal hin und will ja nicht meine Rolle, die ich im Kopf habe, komplett durchpreschen, sondern die haben sich ja was gedacht beim Schreiben. Also gucke ich ja erstmal, was ist denn das und wie können wir das greifen? Klar, wenn ich irgendwie Verbesserungsvorschläge habe, immer gesehen, aber ich muss ja nicht alles auf links drehen und sagen so, nee, kann ich, nee. So, und jetzt in dem zweiten gab es gar nicht so viel, aber das war jetzt so eher mal als Beispiel gedacht, wenn du wirklich eine Stelle hast, wo er sich vielleicht widerspricht, was wir ja auch im Leben mal tun, aber dann so, okay, ist das ein bewusstes Widersprechen oder weil in der ersten Staffel, was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, der ist voll der Sportfreak und in der zweiten Staffel sage ich so, ja, ich hasse Sport, geh weg mit Sporten und so. Okay, was ist in der Zwischenzeit passiert oder haben wir uns einfach vertan? Also macht das einfach keinen Sinn. Mhm. Passiert ja einfach, dass da mal und das sind ja auch Autoren, die teilweise dazukommen, also sind ja nicht immer dieselben Autoren.
Durftest du auch Boot fahren?
Ja.
Ja?
Ja, wir mussten, ach stimmt, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, wir mussten ja alle einen Bootsführerschein machen.
Ja, echt?
Und zwar vor der ersten Staffel noch, so innerhalb von einer Woche, weil wir ja dann danach die Woche quasi schon gedreht haben. Ja, ja, also da kam halt alles Schlag auf Schlag und ganz schnell.
Oh, hättest du das für das Raumschiff gehabt, hättest du den Kreuzer da fahren
können. Ja, ja, natürlich, mit meinem Bootsführerschein binnen. Binnengewässer.
Durch die Malediven pfeffern können.
Da waren wir ja gar nicht
ihr
mit dem Boot.
Ja, gar, ja, und ihr durftet ja auch gar nicht, durftet ja auch gar nicht.
Wir durften ja nicht fahren. Wir waren ja
in Quarantäne, ne?
Ja, genau, ja, wir waren ja auf dem Schiff da am Hafen. Ich bin aber danach mit dem Traumschiff nochmal gefahren, tatsächlich.
Wie danach? Also nochmal.
Genau, ich habe da nicht gedreht, aber meine Freundin hat da gedreht.
Ach, wirklich?
Und dann habe ich sie besucht und dadurch auch 90% des Teams, mit dem ich damals gedreht hatte, weil das quasi fast die gleiche Crew war, die dort am Drehen war. Und ja, dann bin ich ein kleines Stück.
Oh, das wäre doch mal geil gewesen, so ein Cameo als Conny der Boxer. So, so hieß du doch, ne?
Oder was, du kennst dann sogar noch den Namen.
Ja, natürlich. So, das ist einfach so im Hintergrund, irgendwie, dass du so am Buffet stehst und sagst, sind die Schrimps leer? Oder?
Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht. Ja, ja. Und ich hätte es eigentlich noch lustiger gefunden, wenn ich halt die Rolle Nele, also die Blinde, gesucht hätte. Wieder reinkommt. Entschuldigung, haben Sie gerade eine Frau gesehen, die nicht, also sie ist, also was heißt nicht gut, sie ist blind. Haben Sie eine Blinde gesehen? Nein? Okay, cool, danke. Und einmal durchs Bild.
Geil.
Einfach mal die Story sprengen.
Das war doch auch sogar, das Traumschiff ist ja so ein kultiges Ding. Ja. Und das war doch sogar Thema im Podcast Ja, genau.
Klaas oder von genau, Baywatch Berlin.
Ja, die Berlin. Wie war das, als dann so plötzlich jemand über deine Rolle spricht und so ein bisschen auch über dein, nicht über dein Spiel so direkt, aber schon so die Rolle, die du ja verkörpert hast?
Ja, es war lustig, weil, hast du mir das geschickt?
Weiß es nicht mehr. Also,
mir wurde es auch zugespielt, weil ich den Podcast gar nicht höre. Und dann, ja, dann haben die halt gesagt, dass sie da die Folge gesehen haben und da war ja dieser Hallodri, das war dann ich. Und ja, irgend so Boxer-Typ ist, so, keine Ahnung, aber so ein Hi-O-Pi. Und das war's ja, also die haben eher ja die Rolle so ein bisschen auseinandergenommen, dass es so ein Hallodri und Hi-O-Pi war. Musste ich sehr drüber lachen und war auch so, okay, wow, was schlägt das denn für Wellen tatsächlich oder wo ist das Thema oder nicht? Also auch Twitter ist ja explodiert einfach mit Kommentaren, die ja auch ganz viel gegen die Rolle gehatet haben.
Ich glaube, das habe ich bei Instagram gesehen, weil du so beste Screenshots geschickt hast.
Ja, aber die habe auch nicht ich gesucht. Liebe Grüße an Heiko Obermöller an dieser Stelle.
Natürlich.
Der mir nämlich mit großem Spaß im Nacken während es live im Fernsehen lief, alle Kommentare von Twitter geschickt hat, die gegen mich gingen.
Ich bin stolz auf dich, Ferdi.
Cent. Es war großartig, ja. Also Kommentare wie der Typ nervt, den sollte man über das Board werfen oder sowas. Und keine Ahnung, wo kriegt man diese schreckliche Frisur her und keine Ahnung. Das war schon gut. Okay.
Aber trotzdem hast du jetzt eine kleine Auszeit genommen und warst du vor einigen wenigen Wochen noch in Südkorea.
Genau.
Da hast du bei Instagram auch einiges gepostet zu. Ich habe es leider erst zu spät mitbekommen, weil ich Instagram deaktiviert hatte. Aber das war ja ein ganz fantastischer Eindruck, den du da gezeigt hast. Super interessant vor allen Dingen.
Ja, das kam ganz spontan. Also meine Freundin ist großer Korea-Fan und war schon zweimal dort und wollte dann nochmal hin, weil sie irgendwann erfahren hat, dass man dort eine Fahrradtour machen kann, also selber, quer durchs Land. Und zwar von Incheon, das ist da, wo der Flughafen ist, direkt neben Seoul, bis runter an die Küste zu Busan. Und die haben da einen kompletten Radweg hingepflastert durch das Land. Und das ist die Cross-Country-Route, die dann 633 Kilometer geht, also nur die Fahrradstrecke. Wir sind am Ende bei 733 gewesen und sind da mit dem Fahrrad dann runtergedüst.
Cool.
Ja, und es war auch mein längster Urlaub bisher. Ich war noch nie 4 Wochen weg. Und dann war es okay, ja. Also mit meiner Agentin auch gesprochen und sie meinte so, ja, nee, gerade steht nichts an und mach. Also wenn ich jetzt wann dann, so, du weißt ja gar nicht, was passiert noch überhaupt in der Weltgeschichte oder keine Ahnung was und ja.
Mich hatte umgehauen bei diesen ganzen Stories, die du gepostet hast, dass obwohl man schon so globalisiert und so durchs Internet so viel vernetzt ist und schon so, da denkt man, weiß dann doch irgendwie schon viel und alles, dass es noch so viele kleine kulturelle Schmankerl gibt, von denen man gar nichts weiß. Irgendwelche Sitzbänke an Ampeln für ältere Leute, Rollstühle, die man sich einfach so take one if you need it quasi mehr oder weniger so.
Es war irre, also ich hatte auch von Korea so keine Ahnung im Vorfeld. Wir haben dann, als wir gebucht haben, haben wir uns ein paar Dokus angeguckt und das war auch schon so, ach krass, okay, krass. Aber sonst, ich wusste wirklich nichts über das Land und wir waren eine Woche in Seoul, ich fasse es zusammen, Großstadt, es gibt super viel zu entdecken, du kriegst an jeder Ecke irgendeinen Schnullifax, vor allem gerne ganz viel Plastikfiguren und Sticker und keine Ahnung, also...
Ja, wenn man so daran denkt, dann denkt man, das ist deren Kultur, ne? K-Pop und
genau, es ist so, erinnert auch wohl einige an Japan, also die in Japan waren und dann meine Stories gesehen haben oder mit denen ich gesprochen habe, meinen auch, ja, es sind sehr viele Parallelen da. Und dann haben wir diese Fahrradtour ja gemacht. Ich war im Vorfeld, haben ein paar Leute mich auch ausgedacht, so, ja klar, du fährst mit dem Fahrrad. Ich bin nicht der begnadetste Fahrradfahrer. Also ich kann Fahrradfahren, aber ich bin einfach...
Mach's auch nicht gerne.
So. Und dann sind wir halt einfach mal direkt da diese 700 Kilometer halt, ne? In 14 Tagen, wobei wir 2 Tage nicht gefahren sind wegen Regen. Und das war halt nochmal ein ganz anderes Erleben dieses Landes auch. Also es ist so grün. Dann kommst du auf einmal an einen Ort, wo es still ist. Also du bist mitten draußen in der Landschaft, aber es ist ruhig. Dann kommen auf einmal nur Düsenjets vorbei, weil irgendwo eine Airbase in der Nähe ist. Und du bist eigentlich voll in der Idylle, aber du hast 18 Düsenjets, die da Übungen machen. Und es ist einfach nur laut und... Es ist so paradox auf vielen Ebenen gewesen. Aber das, was du angesprochen hast, die Inklusion, Chapeau. Also, jede Toilette hat eine Behindertentoilette drin. Du hast an den Pissoirs auch was zum Festhalten. Also, wenn Leute da sind, die wackelig auf dem Bein sind, dass sie trotzdem ans Pissoir gehen können. Du hast auf der Behindertentoilette, je nachdem, noch eine kleine Toilette für Kinder. also wirklich die, also unsere normalen als klein. Oder einen Sitz an der Wand, wo du dein Kind reinsetzen kannst und quasi festschneiden kannst, damit du die Hände frei hast, falls du einfach mal in Ruhe ganz kurz auf Toilette musst.
Also glaubst du, das würde jedem so auffallen oder ist es dir eher aufgefallen, weil du, weil dein Bruder auch eine Behinderung hat, dass du da ein Auge für hast? Ja?
Also wahrscheinlich habe ich schon da ein anderes Auge für, aber es war so massiv viel, dass ich glaube, du müsstest dich schon eher sehr davor verschließen, es nicht wahrzunehmen, früher oder später, dass du hast auch diese Blindenführsysteme auf dem Boden, nahezu überall, die Brailleschrift, also die Blindenschrift, die sogar vor den öffentlichen Toiletten hängt quasi ein Plan mit Brailleschrift, wo du, also wo die Menschen dann hingehen können und wissen dann, wie ist der Raum aufgebaut. Aha. Also wo ist die Toilette, wo ich hin muss? Also wenn ich reinkomme, muss ich eher geradeaus oder nach rechts, ach, da sind die Waschbecken. Die Toiletten sind alle sauber, überall. Also du hast öffentliche Toiletten in jeder U-Bahn-Station, die sind einfach sauber. Die riechen nicht und nichts. Und die sind stark besucht. Und trotzdem, ich habe da nie jemanden gesehen, der sauber macht. Weil ich glaube, die machen halt einfach alle sauber.
Ich glaube, das ist so ein Land, die schenken unheimlich viel Vertrauen und ja, kriegen das aber auch halt voll zurückgezahlt von ihren
Bewohnern. Ich meine, auch da sich vor Augen zu führen, die haben halt als direkten Nachbarn Nordkorea, das war's. Da ist ja nichts. Also gegenüber liegt halt Japan. Die ältere Generation hat mit den Japanern noch so ein bisschen Probleme, weil Japan hat halt Korea auch angegriffen und besetzt. Nordkorea hat Südkorea angegriffen. Also sie sind halt eher ein Verteidigungsland, sage ich mal, in den letzten Jahrhunderten gewesen, weil die wurden infiltriert und nicht andersrum. So. Und anscheinend gehen die damit auch ganz cool um, dass sie halt nicht der Aggressor sind und auch auf die Provokationen halt nicht reagieren. Also sie machen zwar auch ihre Übungen mit, entschuldige, den Amis gerade zusammen, sind total amerikanisiert, also Fans.
Ich wollte gerade sagen, sind die auch sehr verwestlich?
Ja, doch.
So kulturell, ja?
Ja, aber die sind vor allem sehr Ami-Fans. So, die Amis waren halt im Nordkorea-Krieg, die mit am meisten geholfen haben, schrägstrich, die haben halt die Operation geleitet. So, es war ja die, es waren, was habe ich nachgeguckt, 24 Staaten, die da insgesamt im Krieg waren. Und dann, ich springe jetzt total, es ist so viel, was ich da erlebt habe, dass ich das eh
nicht verarbeite. Wie kannst du das nicht 4 Wochen innerhalb von 30 Sekunden zusammenfassen?
Aber du bremst mich bitte sonst.
Nein, bitte, ich finde es voll interessant.
Mit dem Nordkorea-Krieg zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass da halt von der UN, also insgesamt dann irgendwie 24 Nationen oder sowas noch mit.
Und nur ein Waffenstillstand gerade herrscht, ne?
Ja, genau, es gibt keinen Friedensvertrag seitdem. Also die sind eigentlich immer noch im Krieg, es ist nur, genau, Waffenstillstand. Und dann habe ich zum Beispiel auch erfahren, so, okay, ich kenne Korea nicht, ich habe damit nichts an Mut, ich kriege gerade ganz viel Input, ich mache meine Stories da, die du auch gesehen hast auf Instagram, und dann schreibt mein Vater mir, ja, hier, der Onkel von deiner Oma, der war da in dem Krieg mit dabei, und ich war so, what the fuck? Quasi über 2 Ecken innerfamiliär waren wir quasi dabei, also wenn man das jetzt mal pauschal...
Verstehe, was meinst du, ja, klar.
Das ist also, Also es ist doch gar nicht so weit weg, so, weil es waren 5000 Türken oder sowas auch, die dort gegen China und Nordkorea einen Kampf hatten in der Zeit. So. Und da wurde er wohl getroffen von einem Schrapnell oder sowas und ist dann wieder in die Türkei zurückgeflogen worden. Also hat überlebt. Da gab es auch sehr viele Tote. Ja, also so crazy.
Und wie war das im DMZ?
Paradox. Also DMZ, um mal zu erklären, demilitarisierte Zone. Es gibt die Grenze zwischen Nord- und Südkorea und von dieser Grenze verläuft quasi 2 Kilometer nördlich und 2 Kilometer südlich nochmal eine Grenze. Und in diesen 4 Kilometern gibt es kein Militär.
Freio.
Genau, ist ein Freio. Das wird genutzt, um dort vor allem Agrar, nicht Politik, Landwirtschaft zu betreiben, weil das ist halt direkt an einem Fluss, also du hast halt genug Wasser, also wird Reis angebaut und keine Ahnung was, ja. Und du kannst eine Tour dahin machen. Dann kannst du dich da auch auf so ein Observatory stellen und dann mit Ferngläsern rübergucken nach Nordkorea. Und das ist auch so weird, weil bin ich jetzt irgendwie im Zoo? Also ich gucke Menschen da drüben an.
Von denen man auch nur so aus Fabeln kennt.
Ja, und das sind ja auch Menschen wie wir. Also irgendwie war es seltsam, es fühlte sich seltsam an. Also ich wusste selber nicht, wie ich das finden soll in dem Moment. Mhm. Dann standen da noch 1-2 Panzer rum oder sowas, also die nicht in Gebrauch sind. Und dann hast du da irgendwelche Touris, die freudestrahlend irgendwie Bilder vor diesen Panzern machen. Ich denke so,
saß jemand drin, der auf andere geschossen hat?
Ja, oder wenn auch nicht, aber wir sind hier quasi in einer demilitarisierten Zone. und irgendwie feiern wir einen Panzer. Und dann gab's da Merchandise und dann kannst du dir halt einen DMZ-Magneten für einen Kühlschrank holen, wo ein Panzer drauf ist. Oder ein Kuli als Kalaschnikow oder so eine kleine Handtasche in Form einer Handgranate. Und es war so, das ergibt so null Sinn für mich. Mhm. Und fühlt sich ganz komisch und falsch und schräg an. Aber auch da dann die Frage, so was ist deren Umgang mit Krieg und unsere aus deutscher Sicht? Weil wir haben den Zweiten Weltkrieg an den Hacken. So. Südkorea wurde angegriffen. Also die haben Verteidigung betrieben. Und die sind auch die, die seit Jahren sagen, so unsere Grenze ist offen. Also die laden ja immer wieder Nordkorea ein. Ist das verwerflich, dass die quasi einen anderen Umgang haben mit dem Merch da? Ich weiß es nicht. Also es ja, ist so, ich kann es nicht greifen. Man kann
natürlich sagen, total makaber, warum machen die davon, ziehen die davon Profit? Warum arbeitet man nicht daran, die demilitarisierte Zone noch weiter auszuweiten oder weiß ich nicht was?
Aber, naja gut, das passiert ja, indem du ja auch Nordkorea immer wieder zum Gespräch einlädst und so, und sie nehmen es halt nicht an. Also. Aber du weißt, aber ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Absolut, das kann man sich natürlich irgendwie nicht vorstellen. Wir ja sowieso als irgendwie Nachkriegsgeneration, ja, die ja gar keinen, außer den Großeltern, die teilweise nicht mehr leben, gar keinen Bezug mehr so darauf haben, trotzdem irgendwie so ein gewisses Gefühl als Deutsche haben, wenn jemand über den Zweiten Weltkrieg redet, ne, da hat man ja trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass man denkt, ja, sorry, ne? Irgendwie, ne? Also sorry und hoffentlich nicht nochmal, dafür will ich sorgen. Aber wenn man dann so damit vielleicht nichts zu tun hat und eben so einen anderen Krieg hat, das ist bestimmt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich nur fantasieren, was man da wahrscheinlich für ein Mindset für entwickelt. Ne?
Also auch da ist Amerika wieder mit drin. Also wir mussten uns so einen Kurzfilm angucken, der dann mal kurz alles erläutert hat, so eine Schnellzusammenfassung, was war der Krieg, der koreanische Krieg. Und der war so mit Pathos gefüllt, das war halt so richtig amerikanisch mit, ja, hier und dann war da der Krieg und ich dachte auch schon da so, ja, das ist ja jetzt kein Blockbuster, den wir uns angucken von irgendwas Coolem, so, hä? Mhm. Und der hat sehr schnell geswitcht auch in, dann war es irgendwie dramatisch, dann war es irgendwie doch heroisch, weil, ne, die haben halt die Freiheit zurückgekämpft und keine Ahnung, was ist so, Also ich will nicht sagen schlecht, es ist einfach nur viel. Also dieser Ausflug zu dem
Ich merke schon, dass du es immer noch nicht ganz verarbeitet hast. Nee. Oder nicht im Klaren bist, was ist das eigentlich? Ja. Wie fühle ich darüber?
Ich meine, das ist jetzt auch nur einseitig, was ich hier erfahren habe. Ich habe ja nur die Perspektive der Südkoreaner da gehört bei der DMZ. Das ist halt auch super viele Spionageversuche oder es gab aktive Spionage von Nordkoreanern, die dann nach Südkorea eingeschmuggelt worden danach. Die haben Tunnel gegraben unter dieser DMZ durch. Da waren wir auch drin. Das ist auch crazy, das wusste ich auch nicht. Vier Stück haben sie entdeckt und wir waren in dem dritten davon. Die sind Kilometer lang, weil die immer unter der Zone durchgraben wollten, um dann nochmal so einen Überraschungsangriff irgendwann zu starten. Weil dann stehen sie halt mitten im Land auf einmal und können halt für Chaos sorgen und das sollte halt genutzt werden. Und man geht davon aus, dass es sogar noch mehr Tunnel gibt als diese vier. Und das ist ja alles nach dem Waffenstillstand noch passiert. Also da reden wir von den 70ern oder so. Und das andere war ja davor in den 50ern. Und
hast du nicht vor, die Stories nochmal so als Highlight-Stories für so ein paar
doch, Tage? Doch, du bist jetzt der zweite, dritte oder sowas, der das fragt. Also, wahrscheinlich
besonders, weil wir jetzt hier so darüber sprechen. Ich glaube, das sind wirklich, die Stories sind, wer das nicht gesehen hat, der Ferdi hat wirklich immer sehr schöne Fotos gemacht, Quatschfotos auch, und dann immer schön dazu ein bisschen was geschrieben. Viele Sachen, die er hier so gelernt hat, die sind da, glaube ich, noch ein bisschen greifbarer. Oder wenn man das,
ja, ich habe es versucht, mal zusammenzufassen.
War sehr, sehr schön.
Danke.
War wirklich klasse. Ja. Ich habe ja leider zu spät eingeschaltet, glaube ich. Ich habe nur die letzten zwei Wochen mitgekriegt. Ich schlage nochmal einen Bogen zurück zum Sprechen gerade.
Quatsch
auch
sehr lang.
Nein, das ist voll in Ordnung. Findest du auch, dass gerade so ein bisschen in der Sprecherbranche so ein kleiner Ruck teilweise durchgeht, so und zwischen den Kollegen, was so ein bisschen mehr, was so die Motivation, die gegenseitige Motivation, das gegenseitige Durchhaltevermögen irgendwie so angeht?
Ja, auch da passieren gerade sehr viele Dinge. Ich merke, dass KI ein Thema ist, was ich auf dem Schirm hatte, so vor einem Jahr schon, so okay, KI ist Ding, wird wohl kommen. Ich habe das Gefühl, es kommt schneller, als man denkt. Also ich habe das Gefühl, dass mehr Menschen schon davon oder KollegInnen betroffen sind, dass halt KI im Einsatz ist, als ich noch vor einem Jahr dachte, dass es jetzt sein würde. Und da weiß ich auch gar nicht, wie sich das entwickelt.
Also aber das ist wirklich so eine Sache, glaube ich, die uns da teilweise stark zusammenschweißt und da viele Gespräche in großen Gruppen angeregt haben, wodurch andere Sachen auch dann noch...
Ist daraus resultiert, dass irgendwie viel mehr Gespräche stattfinden jetzt, die es vorher im Kleinen gab, die jetzt irgendwie publiker werden, größer werden. Mhm. Und das ist toll, weil auch so offen kommuniziert wird und man sich den Rücken stärkt, ja. Aber ich, für mich, blickend auf die Sprecherbranche, ich habe da auch so ein Fragezeichen, weiß nicht, wie lange wird es noch so bestehen, wie wir es jetzt kennen oder von den letzten Jahren kennen. Mhm. Weil ich finde es krass, so die letzten Videos der KI-Entwicklung sind einfach so, okay, wow.
Ja, mit KI, ich kann mich da auch überhaupt nicht so richtig reindenken. Natürlich ist es eine Gefahr, dass generell irgendwie so die Arbeit geklaut werden kann, die eigene Stimme geklaut werden kann oder dass du einfach keine Arbeit mehr hast, weil du ersetzt wirst, ne? Typisches Fabrikarbeiterphänomen, irgendwie durch Roboter ersetzt werden. Ich glaube, wir müssen uns da eher darauf einstellen, damit, wie leben wir damit später, wie arbeiten wir auch damit irgendwie, ne? Da gibt es ja auch schon Gedankenmodelle, dass man seine eigene Stimme freiwillig in KI umwandelt, um seine eigene Datenbank, seine eigenen Rechte zu besitzen, so wie Musiker ihren eigenen Musikkatalog besitzen und die da die Tantiemen für bekommen, dass du dann irgendwie sagen kannst.
Ah, okay.
Ne, also jetzt ist es einfach nur eine Gedankenspielerei, wovon ich aber auch schon mal gehört und gelesen habe, dass man halt eben, ich war letzte Woche, ne, wir wollten uns letzte Woche treffen, da war ich krank. Wäre ich krank gewesen, hätte ich vielleicht trotzdem meinem Kunden die Aufnahme schicken können, weil ich die über meine eigene KI, Michael Borgert, Datenbank, für die ich die Rechte habe, die ich mir sorgfältig angebraut habe, hätte ich ihm vielleicht trotzdem die Aufnahme schicken können. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas offener gegenüberstehen muss, um halt eben damit zu leben. Und sehr wichtig ist, viel wichtiger sind, glaube ich, einfach vertragliche Klauseln und die Vertragssituation, was das alles angeht, die Absicherung.
Ja, ja, also es passiert ja gerade viel, aber es ist auch ein großes Fragezeichen, habe ich das Gefühl. So, also wo packt man an oder wie entwickelt sich das? Also auch da, wie würdest du, wenn du es dann doch teilweise mit KI machst, verrechnen? Also wird es dadurch dann günstiger? Wie wird es, ja, also, ne? Und auch, also ich finde diese KI-Voices, die es ja mittlerweile auch schon gibt, du kannst es ja so verändern. Also mit einem Klick ist es dann weiblich, männlich, rougher, sanfter, freundlich. Und klar, macht das Ding noch Fehler, das ist halt der Vorteil von uns, weil man hört es noch hier und dort, aber es entwickelt sich einfach rasant schnell. Also ich habe da jetzt keinen absoluten Schiss vor, aber es ist einfach nur so, bin ich curious, so ein bisschen, okay.
Andererseits finde ich aber schön, so ein bisschen, dass das noch mehr Zusammenhalt, der vielleicht dadurch entstanden ist, ich glaube schon, dass das so ein bisschen durch diese Angst, wo sich viele für interessiert haben, wodurch viele Gruppen Gespräche entstanden sind, einfach auch eben andere Gespräche entstehen, auch deutschlandweit, wo man eigentlich denken könnte, ja gut, deutsche Sprecher, wie viel kann es denn da geben, wenn man das von außen betrachtet, aber die Branchen, Hörbuch oder die Genres, Hörbuch, Synchron, weiß ich nicht was, die sind trotzdem so unterschiedlich, wie man es dann, wenn man dann doch mit den Menschen spricht aus Berlin oder aus München, dass man,
das ist
eure Standardgage. Ach, das macht, das so nehmt ihr auf.
Das finde ich auch krass, also als ich das jetzt dann auch gehört habe, erfahren habe, wie unterschiedlich das in den Städten bei uns ist, wo ich dann auch dachte, so, ey, das ist eigentlich ein Unding. So, weil wir machen genau denselben Job und nur weil wir hier anscheinend nicht drüber gesprochen haben oder sowas, kriegen wir die Summe X weniger, so,
ja.
What?
Ja, es ist halt auch dann ein bisschen wieder, da kommen wir so ein bisschen zu dem, schlagen wir den Bogen zurück zu dem Mut, die Mut, Demos zu verschicken oder so. Genauso brauchst du aber auch die Mut, irgendwie deinen Wert zu schützen und einfach mal ab und zu sagen, Leute, ab sofort, ich habe jetzt 3 Jahre vor euch gesprochen, ich ziehe jetzt mal ein bisschen die Preise an.
Ja.
Und dann lieber peu à peu immer ein bisschen, anstatt dass du in 5 Jahren sagen musst, ich will jetzt 100 € mehr und keiner hat natürlich dafür Verständnis, weil das ist eine horrende Erhöhung. Ja. Aber dadurch, dass so viele Leute leider irgendwie so ein bisschen den Kopf einducken und sich's nicht trauen, gibt's natürlich immer wieder das Argument der Studios, ja, Person so und so erhöht noch nicht mal ihre Gagen, warum solltest du dann, ne? Und da wurde einfach leider viel verpasst über die Zeit hinweg.
Aber da gebe ich dir recht. Da ist natürlich jetzt das Schöne, dass wir so einen Austausch haben, sich vieles verändert. Ich muss da allerdings auch noch meine Preise anpassen, tatsächlich. Steht noch auf dem Tableau. Also ich bin nicht drunter, aber ich muss sie mal anpassen.
So. Ah, das ist ja auch immer eine unterschiedliche Sache, wenn man je nach Projekt und je nach Kunde sagt man ja sowieso, klar, kein Problem. Wir haben, um da auch nochmal kurz drüber zu sprechen, wir haben ja auch hier Summer Memories gemacht.
Ja.
Da mache ich ja auch kein Geheimnis draus. Wir haben ja auch hier offen drüber gesprochen. Es war kein großes Budget da und ich habe euch alle gefragt, seid ihr damit einverstanden? Es ist leider der und der Preis. Ihr wart alle total korrekt und habt gesagt, ja komm, dein erstes Projekt, wir versuchen hier mal was irgendwie aufzubauen, auch so ein bisschen. Damit meine ich habe ja genauso Kunden, wo ich sage, komm, wir kennen uns seit 10 Jahren. Ich weiß, du hast es alles versucht.
Ein feiner, schöner Unterschied, finde ich, wenn da offen drüber kommuniziert wird.
Ja.
So, und bei dem anderen war jetzt, dass ich ja von so ein paar Gagenverhältnissen gehört habe, wo es aber halt keine Kommunikation drüber gab, sondern es wird halt einfach verschwiegen. Wenn keiner fragt, dann ist doch cool. Das ist ja ein Gewinn für dann die Studioseite oder den Kunden oder wer auch immer dann am Ende. Mhm. Ich habe auf dem Weg hier noch ein Interview gelesen von Die Ärzte, die auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie ist es in der Musikbranche, weil da hat ja auch das Streaming komplett alles verändert. Also über Plattenträger verdienen die ja eigentlich gar nicht mehr so viel Geld. Es war jetzt kein Mimimi von denen, sondern einfach, wie hat es sich entwickelt, weil du kannst ja alles streamen. Und die Streamingdienste geben ja anscheinend auch nicht so viel ab von den
0,03 Cent bekommst du pro Klick.
Siehst du? Und dann ist halt das, was bleibt, sind die Konzerte, wo man noch Geld verdient. Und da sind halt die Preise jetzt exorbitant geworden über die letzten Jahre, weil das auch so ein bisschen Monopol ist. Es gibt halt die Ticket-Reseller, dahinter verstecken sich dann die Bands, die dann sagen, naja, wir haben ja die Preise nicht gemacht, das machen halt die. Weil die Ärzte haben ein Sozialticket eingeführt. Die haben ein günstigeres Ticket eingeführt, anstatt teurer zu werden. Also anstatt trifft deine Stars auf der Bühne, trifft sie in der Garderobe und trifft sie noch am Buffet, haben sie halt das Sozialticket, weil es gibt ja Leute, die haben vielleicht gerade eine schlechte Zeit, aber die mögen ja trotzdem die Band, dann sollen die auch die Möglichkeit haben, zum Konzert zu kommen.
Cool.
Und meinten, wir verdienen trotzdem immer noch Geld und können auch den Roadies noch gutes Gehalt zahlen und so, verzichten wahrscheinlich dann in dem Zuge halt auf ein paar tausend Euro oder weiß nicht, wie viel.
Wie du sagst, denen geht es nicht schlecht, den Leuten, aber es ist ja toll, dass die so eine erfolgreiche und auch sicherlich schon gut, die Band, die gut verdient hat, da irgendwie so sagt, wir geben was zurück jetzt irgendwie.
Ne? Ja, beziehungsweise sie nehmen es halt auch selbst in die Hand. Also anscheinend geben sie es halt nicht in die Hand dann von, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ein Ticket, Großverkäufer wie Eventim oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob Eventim jetzt ein böser Player ist, deshalb, ne, unter Vorbehalt.
Gibt eine schöne, ich glaube, der Böhmermann hat mal einen schönen Beitrag gemacht über Eventim und CTS, oder hier heißen, glaube ich, CTS Eventim. So ein bisschen, was da so alles hintersteckt, teilweise auch. Und die Black Keys, kennst du die Band?
Ja. Yeah.
Die waren vor einigen Jahren bei Joe Rogan im Podcast zu Gast. Mhm. Und Joe Rogan kann man ja von halten, was man will. Das Interview allerdings fand ich sehr interessant, weil die auch sehr, sehr, wie wahrscheinlich wie die Ärzte in dem Interview da sehr offen über die Musikbranche sprechen und sagen, heutzutage verdienst du nur daran. Früher war das so, ganz klar gesagt, welche Prozente nehmen die Plattenfirmen. Also muss man sich mal angucken. Die waren zweimal mittlerweile da, es war das erste Interview, wo die da waren. Sehr, sehr interessant auch.
Was ja, und da sind ja dann quasi auch ein bisschen Parallelen, was wir haben, wenn es quasi Preisdumping von oben, von Kunden her gibt. Das geht dann an die Studios. Die Studios müssen auch gucken, wo sie bleiben. Drücken dann je nachdem aber auch den Preis zu uns runter, heißt es dann, also ich bin kein Studio, ich kann es nicht, aber so, wo fängt es an, wo hört es auf? Und es ist anscheinend halt immer ganz oben, wo das Problem halt anfängt und nicht.
Aber schön auch in dieser Gruppe, finde ich, oder in diesen Gruppen, in denen man jetzt spricht, ist, dass man auch so ein bisschen wachgerüttelt wird über Dinge, wo man denkt, ach ja, stimmt, ne, also, dass man einfach so jahrelang immer diese Verträge einfach unterschrieben hat, weil da drauf stand Disney, EA, hat man gedacht, ja, müssen wir ja leider, also sonst kriegen wir den Job ja nicht und wir wollen ja auf keinen Fall den Job verlieren. Ne?
Ja.
Deswegen hast du immer gedacht, nee, dann unterschreibe ich natürlich, egal was da steht, du hast ja nicht die 22 Seiten, die beidseitig gedruckt, die hast du ja nicht durchgelesen. Ne? Mhm. Aber dass da halt drin steht, das was du jetzt sprichst, dürfen wir jetzt auch verwenden in einem Hörspiel, das dürfen wir auch verwenden im Trailer, da können wir auch eine Werbung draus schneiden, das ist ja eigentlich, das ist ja fuck you eigentlich.
Mhm.
Das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Und da,
spannend auch, weil wir das ja meistens nach den Aufnahmen unterzeichnen, ne?
Ja, ja, das ist aber, glaube ich, nur eine logistische Sache. Also ich glaube, du könntest auch.
Ja, ja, aber was ist, wenn du dann hingehst und du streichst halt Sachen durch?
Ja, dann geht das, das geht natürlich nicht, das geht aber nur, wenn das der Vertrag vom Studio ist, ne? Sonst müsste das Studio halt erstmal sagen, nee, sorry, das müssen wir jetzt erstmal klären. Aber das ist es halt eben.
Aber das genau ist auch die Frage, das ist der Gedanke. Ich habe doch die Arbeit gerade geleistet und habe danach das zum Unterschreiben.
Ja, das weiß
weißt
ich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Natürlich, klar. Also ich meine, bei so einem Hörbuch, da hast du ja schon irgendwie über E-Mail oder irgendwie mündlich den Vertrag abgeschlossen.
Klar, ja, genau.
Die Gage, das stimmt und so, ne? Und dann kannst du immer noch sagen, ja, aber den Paragraph finde ich jetzt blöd. Aber wenn das halt eben so ein EA-Nummer für irgendein Game ist und der Vertrag kommt eigentlich aus Madrid oder das ist irgendein Disney-Ding und der Vertrag kommt aus USA und du machst eh nur, schreibst nur FÖ dahinter. Keine Ahnung. Aber das ist genau der Punkt, weswegen
man... Aber das wäre halt die Frage, ne? Ob sie dann sagen, ja, nee, dann würden wir dich jetzt nicht bezahlen, weil wir müssen es ja nochmal aufnehmen. Aber du hast ja trotzdem die Arbeit geleistet. Du sagst ja nicht pauschal, ihr dürft es nicht nutzen, sondern du streichst ja was raus, wo du sagst, darüber wurde nicht kommuniziert.
Ja. Ich weiß es nicht, ne? Absolut. In dem Moment hältst du natürlich auch das Messer dem Studio vor die Brust, die eigentlich ja vielleicht teilweise nur ein bisschen der Mittelmann sind, ne? Nehmen wir mal jetzt irgendwie Splendid oder so, ne? Wenn du dabei, stell dir vor, du würdest jetzt plötzlich da sagen, nach einem Job, nee, das unterschreibe ich so aber nicht. Aber ich will trotzdem mindestens für das bezahlt werden, mindestens fürs Layout, für das Handwerk bezahlt werden. dann ist er, also erstmal bist du natürlich ein bisschen unten durch, wahrscheinlich, ne?
Ja, klar, aber...
Ich weiß nicht. Der Ferdi hat Feuer in den Augen, Leute. Den buche ich nicht mehr. Es ist kompliziert und wir müssen da irgendwie, glaube ich, ein bisschen transparent reinbringen und einfach vor allen Dingen Geschlossenheit, ne?
Mm. Ja, definitiv. Aber ich verstehe auch jeden, der da irgendwie Schwierigkeiten hat. Und also wenn es um Preiserhöhungen, Anpassungen geht oder da Nein zu sagen oder sowas. Gerade die Personen, die vielleicht weniger zu tun haben oder aktuell weniger zu tun haben oder sowas. Ne? Also wenn du dann noch Angst hast, okay, jetzt geht halt alles weg und das heißt vielleicht, okay, ich kann von dem Beruf nicht mehr leben, ist halt schwierig.
Ne? Ja, weil irgendwer hat immer gerade in dem jetzigen Zeitpunkt eine Phase, wo er denkt, oh, jetzt läuft es ja aber gerade gar nicht, klar.
Ja, da bin ich ganz froh, dass ich im Schauspielbereich auch meine Agentin habe, die ja die Verträge bzw. die Gagen auch aushandelt, weil ich dasselbe von mir kenne, ich krieg dann irgendein Angebot und bin so, ja geil, ich darf drehen, cool. Und sie so, ja, aber nee. Also, ja, aber nicht zu den Konditionen. Und
ach schön, dann schützt sie sich so ein bisschen.
Ja, ja, dafür ist sie ja auch da und da ist sie großartig, weil da wäre ich, glaube ich, viel zu nachsichtig und mit vor allem mit einer Nachsicht unterwegs, die es nicht braucht. Mhm. So, die dann gegebenenfalls ausgenutzt werden könnte, würde, genau.
Was steht denn an beim Ferdi, über was du sprechen darfst? Also die WAPO 2 wird gesendet bald, hoffentlich?
Hoffentlich. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade noch gar nicht, aber soweit letzter Stand des Wissens war Ende des Jahres, 2024. Wann genau? Man weiß es nicht. Und dann geht es im besten Fall mit einer dritten Staffel weiter nächstes Jahr.
Da wissen wir schon mal, er wird ja hoffentlich, oder du trittst als Wasserleiche nochmal auf, aber
genau. Oder als mein Zwillingsbruder.
Als Moormonster. Achso, ist das so eine Art Serie, ja? Zwillingsbruder. Du bist der Zwillingsbruder, der schwanger ist mit der
mit dem KI-Baby. Genetisches Experiment, Moritz.
Das würde mein genetisches Experiment KI-Monster aber nicht sagen.
Ja, genau. Er lernt noch. Es ist aber gerade auch tatsächlich einfach ein bisschen ruhiger. So, das ist aber gar keine Beschwerde. Ich habe die Zeit genutzt. Ich habe jetzt meinen Balkon mal komplett sauber gemacht. Bin gerade beim Frühjahrsputzen mal aussortieren und so. Also ich nutze die Zeit so. Und es sind schon wieder ein, zwei Sachen, die aber nicht spruchreif sind. Deshalb kann ich darüber nicht quatschen. Und vielleicht mache ich auch einfach selber wieder was.
Sehr schön. Jetzt hast du untermauert, warum man auch hier wirklich immer dich so schön omnipräsent erwähnt im Podcast. Ich bin froh, dass du nochmal da gewesen bist. Und ich bin gespannt, wie oft dein Name noch fallen wird, diese Staffel. Mal gucken.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung erneut. Immer wieder gerne. Eigentlich hatte ich vor, dir noch mehr Fragen zu stellen, aber dann halt beim nächsten Mal.
Ja, da muss ich jetzt erstmal nach Korea verfliegen. Dann kannst du mich ja fragen, wie ich das alles fand. Ja,
ich glaub, also du hast einfach auch interessantere. Genug. Ja, ich habe interessantere, du hast zwei Kinder.
Gut, aber da sprechen wir im Podcast nicht drüber. Nee, das machen wir denn. Ja, andere Nummer.
Das ist ja privat.
Nee, das ist mir zu privat. Aber
lass mal lieber wieder Leute mit einem Fernglas von der Grenze
und irgendwelche Schilder, Stahlschilder klauen von irgendwelchen Synchronfirmen.
Ja, genau. Es ist viel normaler und spannender.
I love it.
Du wirst erfahren, was alles so passiert. Da sind auf jeden Fall noch Dinge, die passieren werden.
Sehr schön.
Und
genau. Ferdi bei Instagram, Ferdi auf der Website, der ist überall da.
Guckt rein. Überall.
Tschüss, Ferdi.
Tschüss, Borgert.
Borgert spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgert Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgert.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgert.